Also ich habe auch was am Wochenende gelernt. Ja, Adonai Imachem, Yevercha. Also der Herr sei mit euch, Adonai Imachem und Adonai Yevercha. Der Herr segne dich. Also nochmal, Adonai Imachem, Adonai Yevercha. Sehr schön. Ja, das ist ein Gruß aus Ruth, Kapitel 2, für diejenigen, die die Tage nicht da waren. Ruth, Kapitel 2, in Vers 4 können wir das nachlesen. Das ist ja die Geschichte, wo dann Boas auf die Schnitter trifft und dann sagt er das eben so, der Herr sei mit euch. Und sie sagten ihm dann, der Herr segne dich. Ja, und damit möchte ich euch auch ganz herzlich begrüßen. Ich will vielleicht ein paar Worte zu meiner Person sagen. Mein Name ist ja schon gefallen, Andreas Heimbichner. Ich komme von der Nordsee, aber bin kein Ostfriese. Trotzdem möchte ich euch mal mit einem Moin begrüßen. Ist auch ganz einfach und kurz. Ja, meine Frau, ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Meine Frau und ich, wir haben an der Bibelmissionsschule Ostfriesland studiert. Da, wo Peter Graf auch unterrichtet hat, noch immer eigentlich unterrichtet ab und zu. Und wo auch Bruder Siegfried Weber viele Jahre tätig war als Studienleiter. Und vor einigen Jahren hat er das dann abgegeben und ich habe seine Leitung übernommen und bin jetzt an dieser kleinen Bibelschule dort im Norden von Deutschland tätig. Wir haben einige Bibelschüler und Bibelschülerinnen, die sich für den Vollzeitdienst ausbilden lassen. Zwischen 1 und 3 Jahre sind sie bei uns und danach geht es in die Gemeindearbeit oder in die Weltmission. Und wir sind auch ganz eng verbunden mit Bruder Schimmeles Retter, also sind schon durch mehrere Personen hier mit euch verbunden. Ich freue mich, dass ich dieses Wochenende bei euch sein durfte, euch kennenlernen durfte, war ja eine schöne Herzlichkeit, die ich erfahren habe, wurde auch gut versorgt, ganz herzlichen Dank. Wir haben eine Menge studiert, wir haben eine Menge gehört aus Gottes Wort, wir haben uns mit den 5 Büchern Mose beschäftigt, wir haben uns mit dem Alten Testament beschäftigt. Und ich möchte euch heute Nachmittag auch ins Alte Testament mit hineinnehmen. Ich habe in Amerika eine Zeit verbracht. Ich habe dort bei meinem Onkel gelebt, so als Austauschschüler vor vielen Jahren. Und dann pflegte mein Onkel damals immer wieder so diesen Satz zu sagen, "The neighbor's grass is always greener." Bedeutet übersetzt, des Nachbarn Gras ist immer grüner. Also bei den Nachbarn sieht's immer grüner, immer netter aus, immer schöner. Und vielleicht habt ihr das ja auch bei euch so erfahren, nicht? So beim Nachbarn sieht's irgendwie immer schöner aus, immer netter. Also ich habe da mal so ab und zu die Erfahrung gemacht, wenn ich einkaufen bin und dann muss ich irgendwie an die Kasse gehen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Und dann hast du so die Wahl zwischen 2 Kassen, ne? Links und rechts. Und dann stehst du da und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erwische immer die falsche Kasse. Also nebenan geht's immer schneller. Und vielleicht kennt ihr das auch. Dann ist man irgendwie unzufrieden. Bei Nachbarn geht's schneller. Bei der Nachbarkasse, bei Nachbarn sieht es schöner aus. Und sowas Ähnliches hat auch ein Mann im Alten Testament erlebt. 1. Könige 21. 1. Könige 21 lade ich euch ein, mit mir aufzuschlagen. Wir wollen lesen. Ein paar Verse, ich lese euch vor, 1. Könige 21, die Verse 1 bis 4. Und vielleicht kennt ihr auch diese Geschichte von König Ahab. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jezreeliter, hatte einen Weinberg, der in Jezreel war, und zwar gleich neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete zu Naboth und sagte, gib mir dein Weinberg, er soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nah bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier. Oder wenn es besser ist, in deinen Augen gebe ich dir Geld als Kaufpreis für ihn. Aber Naboth sagte zu Ahab, fern sei es von mir vor dem Herrn, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Da ging Ahab in sein Haus missmutig und wütend über das Wort, das der Jezreeliter Naboth zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nicht. Aber Ahab war unzufrieden mit dem, was er besaß. Er wollte unbedingt diesen einen schönen Weinberg dort in Jezreel haben. Und Jezreel, die Jezreel-Ebene, die liegt also im Norden von Israel, in Galiläa, ganz in der Nähe vom See Genezareth. Und das ist eine sehr fruchtbare Gegend, ist eine sehr schöne Gegend. Da kann man wunderschöne Dinge anpflanzen. Es ist die Getreide- und Kornkammer Israels. Also das ist noch bis heute so. Das war auch zur Zeit der Bibel so. Und da ist es verständlich, dass Ahab dieses Land haben wollte. Er kommt also dahin und sagt, ich will dieses Ländchen haben. Und wir könnten hier als Überschrift auch sagen, das Nachbarngras ist immer grüner. Und dann schaut er also hinüber und will das haben. Als König hatte er sehr viel Land gehabt. Er hatte Anspruch auf Land und er besaß viel. Aber er wollte genau dieses Stückchen Land haben. Und er fragte nach diesem Land, wollte auch dafür was bezahlen, wollte was anderes geben. Er sagte eben, ich gebe dir auch noch was Besseres. Ob das so wirklich war, das sei mal dahingestellt. Jedenfalls, Naboth lehnte ab. Er hatte das Recht dazu. Das Land gehörte ihm, das gehörte seinen Vorvätern und denen davor. Und er musste das gar nicht abgeben und er gab es nicht ab. Und Ahab, ganz missmutig, unzufrieden, geht nach Hause, schmeißt sich aufs Bett, nicht dreht sich vielleicht um und hat eben das nicht bekommen, was er haben wollte. Ich möchte heute Nachmittag über Unzufriedenheit und Zufriedenheit mit euch nachdenken. Mein erster Gedanke lautet, Unzufriedenheit schädigt dir selber, schädigt die Menschen. Man sagt also, dass unzufriedene Menschen zu Depressivität neigen, dass sie depressiv werden können. Man wird unzufrieden, man hat irgendwie auch Auswirkungen, wenn man unzufrieden ist, auch auf den Körper. Es hat also physische, psychische, leibliche Auswirkungen. Es gibt eine Geschichte von Tolstoi und er hat mal eine Geschichte erzählt von einem reichen Mann, der ganz viel Land besaß. Und er wollte etwas von diesem Land seinem Freund schenken und sagte ihm, hör mal zu, das Land, was du hier so alles siehst, das gehört mir, soweit dein Auge blickt und darüber hinaus, das gehört alles mir und ich möchte dir davon abgeben. Aber du musst unbedingt dieses Land ablaufen. So viel du an einem Tag abläufst, das wirst du eben für dich behalten können. Nur du musst unbedingt, bevor die Sonne untergeht, dann zurückkommen. Aber der Mann, der Freund, der lässt sich das nicht zweimal sagen. Er geht dann früh morgens los und dann rennt er los und er läuft. Und dann sieht er so zu seiner Rechten einen schönen Baum. Den will er auch noch unbedingt haben. Dann läuft er so einmal drumherum und dann läuft er weiter. Und dann sieht er irgendwo so einen Teich, den er auch haben möchte. Und dann läuft er um diesen Teich herum und dann läuft er weiter und er läuft weiter. Und er läuft hier und er läuft da und er will das noch haben. Und er läuft so schnell er kann. Und dann merkt er, dass die Sonne anfängt unterzugehen. Und dann beeilt er sich zurückzukommen. Er muss ja wieder da ankommen, wo er gestartet ist. Und dann läuft er so schnell er kann an diesen einen Ort und beeilt sich so schnell er kann und kommt da gerade noch rechtzeitig an und fällt tot um. Und dann wird ihm ein Loch gegraben, 2x2x2 Meter, und das war alles Land, was er brauchte. Letztendlich. Aber seine Gier und seine Unzufriedenheit hat ihn immer weiter getrieben, immer mehr Land zu besitzen, immer mehr zu haben und nicht mit dem zufrieden sein, was er eigentlich haben könnte. So ganz entspannt und ganz locker. Unzufriedenheit schadet uns, es schadet dir. Und wisst ihr, und diese Unzufriedenheit macht sich auch immer weiter in unserem Land breit. Das ist ganz tief verwurzelt, die Unzufriedenheit. Ja, die ganze Werbung um uns herum möchte dich unzufrieden machen. Ja, so funktioniert ja auch eigentlich Werbung. Man bewirbt ja ein wunderschönes Produkt und dann wird irgendwas Schönes gezeigt in den ganzen Zeitschriften, Magazinen, Fernsehen, Radios und so weiter, in diesen Läden. Und es wird beworben und du sollst das eher kaufen für dich, du sollst es dann besitzen. Und wenn du dieses eine Produkt, wenn du diese eine Sache hast, dann wirst du der glücklichste und zufriedenste Mensch sein. Das wird dir doch einfach damit gezeigt, oder? Und dann merken wir also, wenn wir es ja dann besitzen, wenn wir es kaufen, dann stimmt es nicht. Dann ist die Zufriedenheit da auch bald, ja, weg. Und dann sind wir eigentlich da, wo wir auch am Anfang waren. Aber das ist so in unserer Gesellschaft angelegt, dass wir einfach unzufrieden sein sollen. Und wenn wir unzufrieden sind mit dem, was wir besitzen, wollen wir es ja dann haben und kaufen. Und dieses Prinzip finden wir ja auch schon in der Bibel, auf den ersten Seiten. Ne, kennt ihr ja die Geschichte mit Adam und Eva? Und Gott hat sie ja dann in den Garten Eden gepflanzt, also gesetzt, die beiden, und die Bäume da drum herum gepflanzt. Und dann hat er ihnen was gesagt? Er hat gesagt, ihr könnt essen von all diesen Bäumen dort, von allen Früchten könnt ihr alle haben. Weil nur da ist nur ein Baum, den sollt ihr bitte in Ruhe lassen. Ja, um den sollt ihr einen Bogen machen, jetzt so mit meinen Worten, ja. Also diesen einen Baum, da dürft ihr jetzt nicht essen. Ein einziger Baum. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Bäume dort standen. 300 Bäume, 400 Bäume, wie auch immer. Also Gott hat sich da bestimmt viel Mühe gegeben, hat da die schönsten Früchte hingelegt und vielen Dank, hat die schönsten, ja, Früchte dort wachsen lassen, und sie hätten sie genießen können Tag für Tag, so viele Bäume. Aber dieser eine Baum, der sah so schön aus, heißt es in der Bibel, zum Essen. Dieser eine Baum, nicht die dahinter und so, das ist ja wie, genauso wie in der Werbung. Da wird dieses eine Produkt da beworben. Ja, und dann waren sie unzufrieden, ne, mit dem, was sie hatten. Und die Schlange kommt ja dann zu Eva und sagt, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von diesem einen Baum essen werdet. Und das war ihnen nicht genug, was sie hatten. Und dann griffen sie also zu dieser einen Frucht und aßen davon. Und wir wissen, was die Konsequenz dann war. Sie haben sich ja letztendlich selber geschadet, und Gott musste sie aus dem Garten Eden entfernen und dort irgendwo anders hin vertreiben. Und sie konnten ja keine Gemeinschaft mit Gott haben und konnten all diese schönen Früchte nicht genießen. Und Gott musste sie bestrafen mit Arbeit und all den anderen Dingen. Und seitdem begleitet uns eigentlich diese Unzufriedenheit ja durch die ganze Menschheitsgeschichte. Seitdem ist das so ein Kennzeichen des Menschen. Ist ein Kennzeichen von uns. Unzufriedenheit ist ja genau das, was die Welt um uns herum verbreitet. Und leider, wir auch als Christen verfallen auch ganz leicht in diese Unzufriedenheit und sind mit so vielen Dingen um uns herum unzufrieden. Wir sind gleich mit Gott vielleicht unzufrieden, so wie Jona mit Gott unzufrieden war, dass er die Menschen dort verschonen wollte oder ihm diesen Auftrag gegeben hat und er dann ja weggelaufen ist in eine ganz andere Richtung. Wir sind unzufrieden mit dem, was wir besitzen, also mit unserem Besitz, was wir haben. Wir sind unzufrieden mit dem Kontostand, mit dem Geld, was wir haben. Wir sind unzufrieden mit unserem Auto, immer wieder. Die Predigt gilt mir genauso. Muss ich mir auch so an die Nase packen. Ich habe immer wieder so Schwierigkeiten mit meinem Auto. Weiß auch nicht, also gerade eben hatte ich auch Schwierigkeiten, wusste auch nicht, ob ich hier ankomme. Die Gangschaltung hat nicht funktioniert. Immer wieder Schwierigkeiten damit. Es ist so leicht, dass man dann auf einmal unzufrieden wird. Unzufrieden mit Auto. Ich weiß nicht, wo du vielleicht deine Punkte hast, wo du unzufrieden sein kannst. Freundschaften, Beziehungen, Familie, Schule können unzufrieden sein. Ach, wieder die Lehrer oder meine Mitschüler, die mich ärgern. Oder wie auch immer, mein Beruf, mein Chef, meine Gefühle, meine Gesundheit ist auch nicht mehr das, was es mal war. Bin häufig so krank, wie auch immer der Staat. So jetzt so vor den Wahlen, da gibt's ja auch immer viel zu sich zu beschweren, nicht? Und die Liste könnte ellenlang fortgeführt werden, und wir könnten sie also ja bis zum Mond fortfahren. Und jeder Einzelne kann sich da prüfen, ja, wo werde ich ganz leicht unzufrieden? Wo verbreite ich vielleicht Unzufriedenheit um mich herum? Wir werden unzufrieden in der Gemeinde. Mit meinem Dienst, den ich vielleicht in der Gemeinde bekommen habe, ja, ich muss wieder an der Tür stehen oder ich muss wieder aufräumen oder ich, wie auch immer, ich weiß nicht, was du hier zu tun hast, was du machen sollst oder was du vielleicht tust. Ich muss das mal wieder machen, das können nicht diese anderen Geschwister für mich übernehmen. Und. Ihr wisst, denke ich, was ich sagen möchte. Aber die Unzufriedenheit schadet uns selber. Ich denke, das haben wir so verstanden. Es ist etwas, was nicht gesund ist. Das ist ja etwas, was ja hier Ahab auch genauso erlebt hatte. Er war unzufrieden und dann geht er eben auf sein Bett und dann schmeißt er sich so wie ein schmollendes Kind da drauf und ist missmutig. Und seine Frau kommt zu ihm und die fragt ihn, ja, warum liegst du da herum und isst nichts? Hat keinen Hunger, er hat Auswirkungen eben auf den Leib. Aber da bleiben wir nicht stehen. Ich meine, das wäre vielleicht noch mal so halb so tragisch, wenn das nur uns schaden würde. Sondern die Bibel sagt uns, es ist nicht nur für uns so schlecht, sondern, und das ist mein zweiter Punkt, ist, es führt zur Sünde. Es führt zur Sünde. Unzufriedenheit führt zur Sünde, dass wir uns dann versündigen. Und genau das war es ja auch bei Naboth gewesen und Ahab. Ahab war also dort unzufrieden und das war jetzt ja nicht so, dass er einfach nur so unzufrieden blieb und dann so auf seinem Bett liegen blieb und darauf gewartet hat, bis irgendwas mal vorbei war, sondern ja, da passierte etwas dann. Und ihr könnt das mal vielleicht zu Hause für euch durchlesen, die ganze Geschichte. Jedenfalls seine Frau kommt zu ihm und fragt ihn, ja, was ist los mit dir? Nicht, und dann will sie ihn ein wenig aufpäppeln und dann sagt er ihr eben, was passiert war, was vorgefallen war. Und dann sagt die Frau ja so nach dem Motto, lass mich das mal regeln. Und dann fädelt sie etwas ein und verbreitet eben ein Gerücht über die Naboth. Und dann wird er vor Gericht geführt. Und wisst ihr, wie dann die Geschichte weitergeht? 1. Könige, Kapitel 12, Vers 21, Vers 13. Da kamen die beiden Männer, die Söhne der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber, also Naboth gegenüber, und die Männer der Bosheit zeugten gegen ihn, gegen Naboth vor dem Volk, indem sie sagten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn, und er starb. Eine ganz kleine Unzufriedenheit hatte solch große Auswirkungen gehabt. Es muss nicht immer so tragisch bei uns auch enden, wie es eben hier geendet ist. Aber ich möchte euch einfach nur dieses Prinzip aufzeigen, das, was so scheinbar oder scheinbar nicht so groß ist oder so unscheinbar ist, entwickelt sich langsam hierhin bis zum Mord. Und es kommt zur Lüge, Verleumdung gegenüber Naboth. Und wie gesagt, da bleibt es nicht stehen. Und dann kommt es eben zu diesem ganz tragischen Vorfall. Aus etwas Kleinem wird etwas ganz, ganz Großes. Unzufriedenheit führt letztendlich zur Sünde. Und wisst ihr, wenn die Bibel von Unzufriedenheit spricht, dann verwendet sie einen ganz besonderen Begriff. Also wir finden ja eigentlich nicht diesen Begriff Unzufriedenheit. Die Bibel verwendet einen anderen Begriff. Die Bibel spricht, wenn sie Unzufriedenheit meint, dann von Murren. Sie spricht von Murren. Und wenn wir vielleicht diesen Begriff hören, Murren, dann fällt uns vielleicht die Geschichte des Volkes Israel ein. Und darüber haben wir ja auch die Tage auch ein wenig gehört. Wir sind ja so quer durch die fünf Bücher Mose gegangen und dann sind wir ja irgendwann mal in das vierte Buch Mose gekommen. Und dann hatte ich ja gesagt, dieses vierte Buch Mose, das spiegelt ja auch so ein wenig unser Leben wider. Und das beschreibt uns ja, wie das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist. Sie waren so unterwegs und dann werden diese 40 Jahre beschrieben im vierten Buch Mose. Und was wir dort feststellen, von einem Kapitel zum nächsten, ist, dass das Volk Israel immer wieder gemurrt hat. 40 Jahre sind sie unterwegs. Gott befreit sie aus der Sklaverei. Sie sehen, wie er sie mächtig herausführt aus dem Sklavenhaus der Ägypter. Und er führt sie durch das Schilfmeer, also durch das Meer hindurch, ist mächtig. Er versorgt sie mit Wasser und mit Brot und das ist alles gewaltig gewesen. Und was lesen wir dann über das Volk Israel? Immer wieder. Und sie murrten. Und sie waren unzufrieden. Und sie waren damit unzufrieden. Also sie haben erstmal Manna bekommen, dann, ja, wo ist das Fleisch dann geblieben? Und sie haben dann an das schöne Essen in Ägypten zurückgedacht. Und dann denken sie eben, ja, dann war mit dem Wasser was nicht in Ordnung. Und dann murrte wieder das Volk. Und dann lesen wir, wie die Geschwister von Mose, also Miriam und Aaron, sich versammelt haben und dann gegen Mose, ihrem Bruder, gemurrt haben, einen Aufstand angezettelt haben. Dort im vierten Buch Mose können wir das nachlesen, Kapitel 12. Und dann lesen wir, wie dann ein paar von den Korachitern sich versammelt haben. Und sie meinten, ja, was ist das? Gott kann zu uns allen sprechen. Wir wollen Gleichheit haben für das ganze Volk. Jeder darf die gleiche Dienst, die Dienste ausführen. Und dann murren sie gegen Mose und Gott muss eingreifen und sie bestrafen. Und dann geht es so weiter und ist ein Kapitel nach dem nächsten, werden sie geprüft und immer wieder heißt es, und sie murrten wieder gegen. Und dann muss Gott eingreifen und die Korachiter werden bestraft, werden ausgelöscht. Und was passiert am nächsten Tag? Sie sehen das, wie Gott sie ja ausgelöscht hat. eingegriffen hat und gezeigt hat, Mose hatte Recht gehabt, ihr habt euch versündigt an dem Herrn und wir lesen ein paar Verse weiter und sie sind unzufrieden, du hast das Volk des Herrn umgebracht, heißt es dort. Und sind wieder unzufrieden und murren wieder. Ist unglaublich, unglaublich, was dort beschrieben wird. Aber wisst ihr, wir sollten da nicht so hinabschauen oder herabschauen auf die Menschen damals, sondern wir sind ja häufig gar nicht viel besser. Und das habe ich ja versucht, gerade eben aufzuzeigen. Wir sind häufig auch wie so ein murrendes Volk auf dem Weg in das himmlische Kanaan, ja, zum Herrn. Und das Volk klagte, das ist so ein anderer Begriff, den wir dort im vierten Buch Mose häufig finden. Und sie klagten über dies und jenes und Gott wollte ihnen das Land geben. Und dann schicken sie ja die Kundschafter dahin und die schauen sich an, großartiges Land, bringen so schöne Früchte zurück. Und was machen sie dann? Auf nach Kanaan. Das einnehmen? Nein. Ja, sie sind unzufrieden. Ja, die ganzen Städte, die da sind, die Mauern, die da sind, die Menschen dort, die sehen so gefährlich aus und sehen so grimmig aus und mit meinen Worten, das können wir gar nicht schaffen und wollen gar nicht das Land haben. Und Gott muss ja wieder eingreifen und bestraft sie wieder und sie müssen dort diese Jahre verbringen und so weiter. Also im vierten Buch Mose kommt das Wörtchen klagen, murren am allerhäufigsten eigentlich oder so, ja, am allerhäufigsten in der ganzen Bibel vor. Das ist unglaublich. Aber das ist eine Lektion für uns. Da sind wir nicht besser. Da sind wir häufig ganz, ganz ähnlich, eigentlich wie das Volk Israel. Und Paulus wusste um diese Dinge. Und deshalb schreibt er, nachdem er das Leben Israels beschrieben hat, schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 10, murrt auch nicht, wie einige von ihnen, also von dem Volk Israel, murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Murrt auch nicht. Seid nicht unzufrieden, ja, damit Gott nicht eingreift. Und das in Ordnung bringt. Was bedeutet eigentlich murren? Ich habe mal in einem Lexikon nachgelesen und dort wird das folgendermaßen erklärt. Seine Unzufriedenheit und Auflehnung mit brummender Stimme und unfreundlichen Worten zum Ausdruck bringen. Finde ich sehr gut, also auf den Punkt gebracht. Also mit brummender Stimme, nicht so schmollen und ja unzufrieden sein. Der Herr kennt das Herz des Menschen, der Herr kennt unser Herz, der Herr kennt dein Herz. Und deshalb hat er auch in 10 Geboten, gleich am Anfang eigentlich, bevor das Volk Israel losgezogen ist, ja einiges da schon eingebaut gegen Murren. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, nicht drauf schauen, nicht neidisch darauf schauen und sagen, des Nachbarn Gras ist immer grüner, ne? Und all diese anderen Dinge, die dort aufgezählt werden, da sollst du nicht drauf blicken. Der Herr hat das eingebaut und der Herr weiß das, dass wir da so eine Neigung haben, wenn wir einfach ganz ehrlich für uns sind. Und im Neuen Testament ist es sehr ähnlich. Da werden wir auch so ermutigt oder ermahnt, eben nicht zu murren. Schaut mal, Philipper 2, Vers 14 sagt Paulus, tut alles ohne Murren und Zweifel. Alles ohne Murren und Zweifeln. Also das ist mal ein Vers, über den wir nachdenken sollten. Und den wir mal versuchen sollten auszuleben. 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfrei oder gastfreundlich miteinander ohne Murren. Wenn da jemand gerade kommt, einfach herzlich aufnehmen und nicht murren. Und es sind so einige Stellen, die wir im Neuen Testament vorfinden. Also, wir haben also verstanden, also wenn wir unzufrieden sind, dann schaden wir uns selber. Du schadest dir selber. Aber da bleiben wir nicht stehen, sondern es geht weiter. Unzufriedenheit führt zur Sünde, wenn du das zulässt in deinem Leben, wenn sich Unzufriedenheit breit macht. Und deshalb mein dritter Punkt, Gott möchte, dass wir also nicht unzufrieden sind. Ja, das haben wir verstanden, aber Gott möchte, dass wir aus unzufriedenen Menschen zufriedene Menschen werden. Wisst ihr also, die Bibel sagt, wir sollen nicht nur nicht unzufrieden sein, also nicht nur nicht murren, sondern Gott sagt, sei zufrieden mit deinem Leben. Er möchte, dass du es noch positiv umdrehst und dass du zufrieden mit deinem Leben bist. Zufriedenheit, das ist so ein schönes Wort. Es gibt so ähnliche Worte wie satt sein, voll sein, anspruchslos sein, bescheiden sein. Das sind alles so Umschreibungen für dieses Wörtchen Zufriedenheit. Zufriedenheit bedeutet zu sagen, ich habe genug, ich bin zufrieden. ein schönes und reiches Wort, aber das hört man so selten, dass jemand sagt, ja, ich bin zufrieden. Einfach mit dem Leben, ja, ich bin einfach zufrieden im Herrn. Ich bin zufrieden im Herrn. Wisst ihr, man kann auch eine falsche Zufriedenheit haben. Ich kann auch einfach zufrieden sein und sagen, okay, ist alles so, wie es läuft, ist okay, aber als Christen sollten wir natürlich immer bereit sein, zu wachsen, zuzunehmen, uns vom Herrn gebrauchen zu lassen. Also da können wir auch eine falsche Zufriedenheit haben. Das nicht, aber einfach zu sagen, so, wo ich stehe, wo der Herr mich gebraucht, da bin ich zufrieden. Und was mir zustößt, ich bin damit zufrieden. Herr, bei dir finde ich da meine Zufriedenheit. In Psalm 36, 8 bis 10, Psalm 36, 8 bis 10. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden zufrieden von den reichen Gütern deines Hauses, heißt es da. Und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Herr, sie werden zufrieden, sie werden satt bei dir. Nicht bei mir habe ich diese Zufriedenheit, sondern in dir habe ich das. Psalm 63, ein anderer Psalm, und die Psalmen sind voll davon. Es gibt einige Psalmen, die das ausdrücken. Deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben. Darum will ich dich preisen. Mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Du machst mich, du, Herr, machst mich satt und glücklich. Du, Herr, machst mich zufrieden. Und nicht diese Welt um mich herum oder irgendwelche Produkte, die mich jetzt bewerben und mich so anschauen und die ich dann kaufen soll und wie auch immer. Nein, Herr, du, da liegt meine Zufriedenheit. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Glauben wir das? Ist das auch ein Zeugnis für dein Leben, für mein Leben? Können wir das auch sagen, Herr, ich bin satt und zufrieden in dir, du bist die Quelle meiner Zufriedenheit? Das möchte der Herr. Also der Herr möchte nicht nur, dass wir nicht unzufrieden sind, nicht, das schadet uns, das führt zur Sünde. Aber er möchte, sondern dass wir zufrieden sind in ihm, dass wir eine Zufriedenheit in ihm finden. Und mein letzter Punkt heute Nachmittag lautet der Weg zur Zufriedenheit. Ich denke, wenn wir so verstanden haben, okay, Herr, ich habe das verstanden. Ich habe verstanden, ich soll nicht unzufrieden sein. Ich soll zufrieden sein mit dem, was ich habe. Und das habe ich verstanden. Ich finde meine Zufriedenheit in dir. Aber wie ist der Weg dahin? Wie werde ich zufrieden? Ja? Wie mache ich das? Herr, was soll ich machen? Wie soll ich das denn jetzt umsetzen? Ja, wenn ich hier rausgehe, was soll ich da machen? Wie macht man das? Und da will ich euch einfach nochmal so zum Schluss ein paar Verse mit auf den Weg geben, ein paar Gedanken. Und zwar, wir haben in der Bibel ja nicht nur Negativbeispiele, und das ist ja das Großartige in der Bibel. Wir haben ja Beispiele, die negativ sind, wo wir sagen, okay, so sollen wir es nicht machen. Und die Bibel ist ja da so ehrlich, der Herr ist so ehrlich und er beschreibt die Menschen mit ihren Schwächen und mit ihren Stärken. Und wir haben da auch positive Beispiele. Und wir haben auch in der Bibel einen Mann, der zufrieden war. Und ich meine nicht den Herrn Jesus Christus. Er war natürlich die Zufriedenheit, ich sag mal, in Person. Aber ich möchte einen anderen Mann jetzt euch hier kurz vorstellen, nämlich Paulus. Und ich lade euch ein, mit mir Philipperbrief jetzt nochmal kurz zum Schluss aufzuschlagen. Philipper Kapitel 4. Paulus, und ich denke, ihr wisst, was für ein Leben Paulus gelebt hat, wie er immer umhergereist ist, von Stadt zu Stadt und wie er das Wort verkündigt hatte. Und dann ist er irgendwann mal dabei, einen Brief zu schreiben, nämlich den Philipperbrief. Und dann schreibt er in Philipper Kapitel 4, Vers 11, da sagt er folgende Worte hier: Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Und wisst ihr, als Paulus diese Worte niedergeschrieben hat, wisst ihr, wo Paulus sich gerade befand? Im Gefängnis, ja. Er saß im Gefängnis und er saß ja in Ketten vielleicht oder wie auch immer, aber ein Gefängnis war und ist ja auch nicht etwas Schönes. Jedenfalls, Paulus war dort in diesen Ketten, im Gefängnis gewesen und da hat er diesen Brief geschrieben. Und dieser Brief ist ja bekannt, ein Brief der Freude zu sein. Und gerade dieser Brief, nicht, wo Paulus in dieser schweren Situation war. Und ich denke, ihr wisst, was Paulus alles durchgemacht hatte. An einer anderen Stelle im 2. Korintherbrief, da beschreibt er ja sein Leben, was er durchgemacht hat. Ich möchte euch nur mal so ein paar Verse vorlesen. Ich war in Gefängnissen, sagt er, im Gefängnissen. in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einbekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen worden, gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich an Seenot zugebracht, auf Reisen gefahren, Flüssen gefahren und so weiter. Und also wenn jemand unzufrieden sein könnte, dann war das doch Paulus, oder? Ich meine, wir erleben ja wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von dem, was Paulus in seinem Leben erlebt hat. Und das war noch nicht am Ende seines Lebens, wo er das niedergeschrieben hat. Da hatte er noch ein paar Jahre vor sich im 2. Korintherbrief. Und dann so am Ende hier im Philipperbrief, da im Gefängnis, dann schreibt er, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Unglaublich. Paulus, wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft, zufrieden zu sein? Und wisst ihr, in Kapitel 4, da gibt er uns so einen Schlüssel, da gibt er uns auch ein paar Antworten darauf, wie wir zufrieden sein können oder zufrieden werden können, wie du zufrieden werden kannst mit deinem Leben. Natürlich, das allererste ist das Evangelium, es ist die Begegnung mit Jesus, die uns eine Zufriedenheit schenkt, die Paulus erfahren hat und die er weitergegeben hat. Ja, das ist das allererste, dass wir Gott begegnen, dass wir Jesus begegnen und ihn kennenlernen, das ist das Allergrößte. Und dann beschreibt er noch ein paar weitere Punkte, die möchte ich einfach mal herausgreifen und euch hier vorstellen. Er sagt in Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Und ich habe euch ja gesagt, der Brief an die Philipper ist ja ein Brief der Freude. In jedem Kapitel kommt dieses Wörtchen Freude vor, mindestens also einmal. Immer wieder schreibt er das, freut euch, freut euch. Ja, also Kapitel 1, Vers 4 fängt das ja schon an. Also Kapitel 1, Vers 4. Und dann geht es weiter. In Kapitel 2 spricht er dann davon. Mehrmals in Vers 18, im Vers 19. Immer wieder ermutigt er diese Philipper. Also wir würden doch irgendwie umgekehrt erwarten, dass die Philipper Paulus ermutigen würden. Freu dich, lieber Paulus, im Herrn. Also erstmal ganz interessant. Also die Freude bringt uns in eine zufriedene Haltung. Und das Interessante ist, dass Paulus hier einen Befehl weitergibt. Freut euch. Freut euch. Ne? Zweimal sagt er das. Also er sagt nicht, na ja, es wäre gut, wenn du dich freuen würdest, wenn die Umstände das zulassen würden. Wenn es dir einigermaßen so gut geht, dann freu dich mal. Sondern er sagt es ja als Befehl. Freu dich. Hast du das schon mal jemand gesagt? Freu dich im Herrn. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Nicht einfach eine Freude, sondern der Schlüssel da ist, freu dich im Herrn. Und es meint nicht einfach eine gefühlsmäßige Freude, die von kurzer Dauer ist, sondern eine tiefe Freude, die wir einfach im Herrn haben können. Und dann sagt er, seid um nichts besorgt. Schaut mal, das sagt einer, der wiederum im Gefängnis sitzt. Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Bringt eure Anliegen vor Gott. Freut euch im Herrn. Es ist egal, was in welchen Umständen du bist. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Aber wenn Paulus das sagt, dass wir uns freuen sollen, das heißt, wir können uns entscheiden zu freuen, oder? Sonst würde er das ja nicht als Befehl ausdrücken. Das heißt, du kannst dich entscheiden. Herr, ich entscheide mich, dass ich mich freue in dir. Egal, wie schwer die Lage jetzt ist. Und ich bringe mein Gebet und mein Flehen zu dir. Wisst ihr, er spricht ja von diesem Flehen. Das heißt, ja, wir haben manchmal Anliegen, wir haben manchmal Dinge, da flehen wir zum Herrn. Aber dann kommt noch was dahinter mit Danksagung. Ja, das Danken sollen wir nicht vergessen. Es gibt so ein schönes Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder vielleicht auch als Gemeinde ab und zu singt. Im Danken, da liegt Segen. Im Danken, da liegt Segen. Das ist ein ganz großartiges Lied und ich denke, da steckt was Wahres drinne. Im Danken, da liegt Segen. Und im Danken, da freue ich mich im Herrn. Und dann sagt Paulus, wenn wir das tun, und dann sagt er noch weiter, wenn wir das tun, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn du das machst, und das ist nicht etwas, was ich euch jetzt hier weitergebe, sondern es ist einfach Gottes Wort. Es ist seine Verheißung. Er verspricht das. Wenn du Freude im Herrn hast und wenn du das vor ihm bringst, Gebet, Flehen, Danksagung, was sagt er? Dann wird vielleicht der Friede des Herrn über dich kommen, eventuell, wenn sich Gott über dich erbarmt. Nein, sondern er sagt, dann wird es passieren, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird in euer Herz und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und wiederum dieser Schlüsselgedanke in Jesus Christus. Und dann kommen diese Gedanken, das ist das Nächste. Also was wir sagen können, Freude, Gebet. Und dann das Nächste, was Paulus hier anspricht, ist das Denken. Ist das Denken. Er geht weiter, übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert ist, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Man könnte das auch so übersetzen, dem denket nach, darüber denkt nach, denkt über das, ja, Positive nach. Sieh es positiv, sieh es gut, sieh es von einer dankenden und lobenden Situation. Ja, wenn es gerade irgendwie nicht klappt oder so, Herr, ich danke dir dafür. Vielleicht willst du mich vor irgendwas bewahren. Es ist in deinem Plan, vielleicht verstehe ich das nicht, aber du wirst das recht ausführen. Alles, was rein, alles, was liebenswert, darüber denke nach. Sieh es von dieser Perspektive. Bewahre dein Herz, deine Gedanken in Jesus Christus. Sprüche 4,23 heißt es ja, mehr als alles hüte dein Herz. Also könnten auch hier unser Denken, unser Inneres mit hineinnehmen. Denn von ihm geht das Leben aus. Das, was du denkst, hat Auswirkungen auch auf das, was du tust. Und Paulus ermahnt uns, dass wir unser Denken, unser umwandeln sollen. Römer 12, Vers 1. Da sollen wir verwandelt werden. Unser Denken, also unser Freude, Gebet, Denken. Das ist der Weg zur Zufriedenheit. Und dann möchte ich mit Vers 11 hier weitermachen. Und zwar das, was wir ja gerade eben schon gehört haben. Und ich möchte da etwas nochmal betonen, was Paulus gesagt hat. Und ich denke, das ist nochmal so eine Ermutigung für uns. Ne? Vers 11, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe, und jetzt schaut mal, was Paulus hier sagt, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Paulus hatte das auch nicht von Anfang an gekonnt, sondern er musste es auch lernen. Es ist also ein Lernprozess und da möchte ich dich ermutigen, einfach, es ist nicht etwas, was du jetzt hier beschließen kannst, ich möchte für den Rest meines Lebens immer zufrieden sein, ich gehe hier raus und bin dann fortan der zufriedenste Mensch, den es je gibt oder so. Das wäre schön, aber das ist ein Lernprozess, in dem ich stehe, in dem wir stehen, in dem du stehst und ja, dass wir einfach uns dessen bewusst sind, dass der Herr uns da lernen möchte und uns etwas beibringen möchte, dass wir darin wachsen, dass wir einfach immer lernen, zufrieden zu sein, uns zu freuen, es im Gebet abzugeben und unser Denken in ihm zu bewahren und einfach darin zu wachsen, zuzunehmen. Und Paulus schreibt dann weiter, Vers 12, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sondern sowohl satt zu sein, als auch hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu haben. Also in dieser Situation, da bin ich zufrieden. Wenn ich viel habe, bin ich zufrieden. Wenn ich wenig habe, bin ich zufrieden. Und ich bin so dankbar für euch, ihr lieben Philippa. Ihr wisst, Philippa, also ich war da in Mazedonien und da war keine Gemeinde, die mich am gegenseitigen Geben, Empfangen beteiligt hat. Da war niemand da. Paulus, am Ende seines Lebens durch die Gemeinden durchgezogen, hat so viele Gemeinden gegründet, so viele Geschwister gekannt. Und dann muss er sagen, da war keine Gemeinde da, die mich unterstützt hat. Was für ein Zeugnis, ne? Wie wird uns gehen an dieser Stelle? Da hast du so viele Jahre, Jahrzehnte dich eingebracht für diese Geschwister dort, für diese Menschen, so viel gekämpft und dich hingegeben und dann musst du sagen und bekennen, da war keine Gemeinde da, die mich da unterstützt hat, die mir geholfen hat. Das wäre doch zum Verzweifeln gewesen. Und dann sagt er, außer euch, also ihr habt euch über mich erbarmt, ihr habt euch an mich erinnert, ihr lieben Philippa, ihr habt auch etwas gegeben, nicht, dass ich das irgendwie gewollt hätte, dass ich das gesucht hätte, Vers 17, nein, sondern aber ihr habt es getan, darüber freue ich mich. Und dann sagt er, Vers 18, ich habe alles erhalten, habe Überfluss, ich habe die Fülle, die ich dann von Epaphroditus bekommen habe, hört sich so einer an, der im Gefängnis sitzt, ich habe alles erhalten, ich habe Überfluss, ich habe die Fülle. Hört sich so einer an, der im Gefängnis sitzt? Ja. Paulus hat gelernt, zufrieden zu sein in dem, was er hatte, das, was er besaß, nicht aufzugeben, nicht zu verzweifeln an seinen Situationen. Und ich weiß nicht, in was für einer Situation du stehst, was du durchmachst, große Schwierigkeiten, kleine Schwierigkeiten, wie es dir geht. Aber ich möchte dich einfach heute Nachmittag ermutigen, Zufriedenheit zu suchen beim Herrn, sich zu freuen im Herrn, einfach dein Denken auszurichten auf den Herrn, es im Gebet vor dem Herrn zu bewegen und darüber einfach nachzudenken, was du einfach ja dem Herrn danken kannst. Und ich denke, wenn wir nur ein wenig nachdenken, wenn wir viele Dinge finden, wofür wir dankbar sein können und was wir doch in unserem Leben haben, auch ja besonders hier bei uns im Westen. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Hebräer 13, Vers 5. Euer Leben sei frei von Habgier, seid zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott hat versprochen, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Amen. Yeah.